Und dann habe ich aber nur noch gehört, ich habe keine Herztöne, ich habe keine Herztöne, sagten dann die Hebammen. Und dann sagte irgendjemand, mach den OP bereit für den Notkaiserschnitt.
Oh mein
Und
Gott.
Ich so, nee Leute, auf gar keinen Fall. Und dann habe ich einfach also gepresst. Also was auch immer ich pressen konnte, so viel man da mitbekommt. Aber ich habe einfach gedacht, das Kind kommt jetzt raus. Ich will jetzt nicht noch auf diesem letzten Meter jetzt auch noch in Vollnarkose und dann Notkaiserschnitt, auf gar keinen Fall.
Geburtskanal, dein Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Babyzeit. Herzlich willkommen zum Geburtskanal. Ich bin Hebamme Jana Friedrich, eure Gastgeberin, und heute gibt es hier einen besonderen Geburtsbericht. Und zwar einen von einer spontanen Zwillingsgeburt. Und dafür habe ich mir Hanna eingeladen. Herzlich willkommen, liebe Hanna.
Hallo.
Hanna, du bist Fünffachmama und Gründerin von Maui Kids, einem Label, unter dem du klischeefreie und genderneutrale Erinnerungsbücher vertreibst, die du selbst illustrierst und gestaltest. Klischeefrei finde ich ja spannend, musst du nachher mal noch was zu sagen. Und du hast mehrere sehr unterschiedliche Geburtserfahrungen gemacht, unter anderem eben auch die einer Zwillingsgeburt, einer spontanen Zwillingsgeburt, sage ich gleich dazu. Denn wenn bei Einlingen die Kaiserschnittrate bei gut 30% liegt, so ist sie bei Zwillingen nochmal um einiges höher, eher so bei 40-50%. Spontane Zwillinge sind also schon ziemlich doppelt besonders. Liebe Hanna, die Standardfrage ist ja immer eineiig oder zweieiig.
Genau, bei uns sind es eineiige.
Eineiige. Und bei Eineiigen interessiert mich als Hebamme natürlich auch noch, wie viel Struktur sich die beiden in der Gebärmutter geteilt haben. Also bei Eineiigen gibt es ja so unterschiedliche Varianten. Wie war es bei euch?
Genau, sie hatten beide eine eigene Plazenta und auch eine eigene Fruchthöhle, Fruchtblase.
Ja.
Wir dachten auch bis nach der Geburt, dass sie zweieiig sind tatsächlich. Die Ärztin hatte immer von zweieiig gesprochen.
Ah ja.
Und erst als ich die Kinder immer verwechselt habe, habe ich dann gedacht, kann das sein oder sind die vielleicht doch eineiig?
Ja. Genau. Und habt ihr es nochmal testen lassen?
Ich habe es dann irgendwann testen lassen. Ja. Ich habe gelernt, dass es bei eineiigen Zwillingen eben auch manchmal erst ein bisschen später sich trennt. Und das weißt du besser als ich.
Genau, das ist, ne, das kommt drauf an welchem Tag nach der Befruchtung sozusagen diese Teilung stattfindet. Ne? Und wenn es relativ früh stattfindet, dann haben sie eben alle Strukturen jeweils. Und je später es stattfindet, umso mehr teilen sie sich. Und dann wird es eben auch in der Schwangerschaft bzw. für die Geburt interessant. Ja, okay. Erzähl mal, die wievielten Kinder waren deine Zwillinge und wie hast du so die Nachricht aufgenommen, dass es Zwillinge sind und wie ging es dir damit oder euch?
Genau, also das sind Kind 4 und 5, definitiv die letzten. Wir hatten 3 Kinder, waren auch eigentlich fertig mit der Familienplanung und wurden dann nochmal überrascht von einer Schwangerschaft. Das
oh,
war
wow.
Schon überraschend. Und als ich dann zur Frauenärztin bin, habe ich noch so spaßeshalber gesagt, naja, Hauptsache es sind keine Drillinge.
Oh nein.
Und dann guckte sie nach und ich hatte ja schon viermal, ich hatte zwischendrin auch noch eine Fehlgeburt, ich hatte ja schon viermal so einen Ultraschall gesehen, aber ich saß da und habe sie dann so angeguckt und habe gemeint, Entschuldigung, ist schon ein bisschen her, können Sie mir nochmal sagen, was da dieser zweite dunkle Fleck ist? Und sie guckt mich an und sagt, Frau Habertag, das sind Zwillinge. Und ich glaube, wäre ich nicht in diesem schönen, bequemen Stuhl gesessen, wäre ich, glaube ich, rausgefallen. Und dann habe ich lange die Kamera von der versteckten Kamera gesucht. Und ja, irgendwie dann habe ich geheult. Also es war irgendwie alles, also es war erstmal ein Riesenschock.
Sehr emotional, ja.
Total. Oh, alle Emotionen, die man so haben kann.
Wahnsinn. Und ja. wie ging es dir dann in der Schwangerschaft? Hast du dich speziell vorbereitet nochmal? Also du hattest ja schon Kinder, aber Zwillinge sind ja schon nochmal anders.
Das stimmt. Also tatsächlich muss ich sagen, in der ganz frühen Schwangerschaft oder ja eigentlich bis zur 20. Woche haben mir alle Menschen, die ich kenne, die Hebammen, die Ärzte, Menschen im Freundeskreis gesagt, wart mal ab. Das kann auch sein, dass das nicht klappt mit Zwillingen. Mhm. Also das war sehr ein Verhalten, sage ich jetzt mal so. Und ich habe einfach lange Zeit, glaube ich, gedacht, ich warte jetzt wirklich mal ab. Ich mache das jetzt mal wie früher. Ich bin jetzt guter Hoffnung.
Ja.
Aber mehr auch noch nicht, so ungefähr. Also wir haben auch ganz lange gar nicht wirklich auf Zwillinge uns vorbereitet, im Sinne von jetzt schon ganz früh irgendwie einen Kinderwagen oder dieses ganze Equipment. Wir hatten ja auch nichts mehr. Wir hatten keine Babysachen mehr, waren alle schon weggegeben. Wir mussten von vorne starten.
Ja.
Und nein, ich habe da lange Zeit, ungefähr, glaube ich, bis zu diesem großen Ultraschall erstmal so ein bisschen abgewartet und konnte es gar nicht glauben. Habe immer gedacht, ach, das wird bestimmt anders kommen. Das kann gar nicht sein, dass ich jetzt plötzlich Zwillinge bekomme. Und dass da alles gut geht. Da war ich irgendwie sehr, ja, habe einfach nicht zu viel dran denken oder glauben wollen, damit ich dann nicht am Ende vielleicht doppelt enttäuscht werde.
Ja. Genau. Und mit Zwillingen wird man ja dann auch direkt viel intensiver noch überwacht als mit Einlingen. Aber wie ist das dann gelaufen bei euch?
Genau, also die Schwangerschaft war an sich total komplikationslos. Es war eigentlich viel unaufregender als bei den Einlingsschwangerschaften. Ich hatte kaum Übelkeit, mir ging es total gut, ich war mega fit. Ich war auch noch, bin auch noch joggen gegangen lange Zeit. Also ich war total,
Wo man ja sonst immer sagt, bei Zwillingen ist alles viel doller, ne? Also alles, was in Einlingsschwangerschaften schon auftreten kann, tritt mehr auf bei Zwillingen. Also du bist das Gegenbeispiel.
Ich habe tatsächlich eigentlich eine viel einfachere Schwangerschaft gehabt als bei den Einlingen. Ich bin auch noch joggen gegangen. Mir ging es wirklich pudelwohl. Ich hatte keine Übelkeit. Und die Kinder haben sich super entwickelt. Das fand ich total spannend zu sehen. Eine ganze lange Zeit lang entwickeln sich ja Zwillinge genauso, wie ein Einling sich entwickeln würde.
Ja.
Das fand ich total faszinierend, weil da ja zwei drin sind.
Ja.
Und ich war aber gar nicht, also ich war auch gar nicht so, dass ich so einen riesen Monsterbauch bekommen hätte. Und ich, also wie gesagt, ich konnte es, glaube ich, eigentlich bis zur Geburt, dass dann da wirklich zwei rauskommen, eigentlich nicht glauben, dass da wirklich zwei drin sind.
Wahnsinn.
Das war faszinierend, ja.
Und bei Zwillingen ist es ja dann schon so, durch diese auch etwas intensivere Überwachung, dass es dann relativ früh schon so zu so einem Geburtsplanungsgespräch kommt. Gab es da bei euch schon so einen Zeitplan? Also wurde dir schon sehr früh gesagt, also wenn sie bis in der und der Woche nicht da sind, dann müssen wir aber eine Einleitung machen? Oder wie war das bei euch?
Ja, also da die Jungs falsch rum lagen, das war dann ab der 20. Woche irgendwann klar, es sind zwei Jungs. Und ich dachte ja immer noch, vielleicht ja doch noch ein Pärchen, weil ich dachte ja zwei Eich. Ja. Nein, es waren dann zwei Jungs. Und die lagen falsch rum, beide, ewig lange. Und deswegen hieß es eigentlich die ganze Zeit Kaiserschnitt. Und ich dachte, ach Leute, jetzt habe ich dreimal spontane, wunderschöne Geburten ohne Schmerzmittel gemacht und jetzt werde ich aufgeschnitten. Da wollte ich wirklich eigentlich überhaupt gar nicht. Aber klar, wenn es nicht anders geht, geht es nicht anders.
Ja.
Und habe mich also hauptsächlich versucht, mental auf diesen Kaiserschnitt vorzubereiten, der für mich so nicht so schön ist.
Ja.
Von dem Gedanken her.
Ja, da würde man jetzt nicht falsch rum sagen, weil auch eine Beckenendlage ist eine geburtsmögliche Lage. Also es wird sehr unterschiedlich gehandhabt, je nach Klinik auch.
Ja, das stimmt tatsächlich. Ich falsch rum in dem Sinne nicht, aber da sie eben beide Kopf nach unten lagen, haben die Ärzte zu mir gesagt, es gibt keine Möglichkeit, an diesem Kaiserschnitt vorbeizukommen. Ich habe natürlich immer gefragt, aber ich wollte jetzt natürlich auch nichts riskieren. Also wenn die alle Ärzte mir dazu raten, dann hätte ich schon einen Kaiserschnitt gemacht.
Aber dann haben sie sich offensichtlich nochmal anders entschieden.
Genau, also sie waren ja errechnet für Ende Januar oder 25. Januar. Und die Ärztinnen und auch die Hebamme meinte, wenn ich bis Weihnachten schaffe, wäre schon super für eine Zwillingsschwangerschaft. Und ich dachte so, echt? Oh Gott, ist aber früh, Weihnachten, das ist dann auch irgendwie ewig hin. Und sie haben aber dann sich nach Weihnachten, zwischen Weihnachten und Neujahr, war dann natürlich auch alle im Urlaub, die ganzen Ärzte. Ich musste in irgendwelche anderen Kliniken in der Stadt fahren. Das war ja auch Corona-Zeit. Das heißt, ich musste alle diese Termine alleine machen. Da durfte mein Mann immer gar nicht mit. Ich bin also wirklich von einer Klinik zur nächsten, dann am Ende, glaube ich, zweimal die Woche oder so wird man dann da untersucht. Das war wirklich viel. Habe viele schöne Kliniken kennengelernt und alle Ärzte haben immer gesagt, ja, sie liegen falsch rum, sie liegen falsch rum. Das wird ein Kaiserschnitt. Und ganz am Schluss, kurz, ich glaube, es war schon nach Silvester, hat sich dann der Erste gedreht. Oh. Auch das total faszinierend, weil ich das nicht mitgekriegt habe. Mhm. Das verstehe ich auch nicht, wie das geht, weil die haben ja kaum Platz im Bauch und drehen sich da einfach.
Verrückt.
Und dann der zweite auch noch irgendwann. Und als ich dann irgendwann Anfang Januar sollte ich kommen zu einem Corona-Test und zu der Kaiserschnitt-Vorbesprechung ins Krankenhaus. Und sie hatten den Kaiserschnitt auf den 8. Januar angesetzt und haben gesagt, also sind sie irgendwie 38 Wochen, das ist für eine Zwillingsschwangerschaft super und dann können wir den Kaiserschnitt machen. Und als ich dann, ich glaube, es war der 6. Januar reinging, hatten sie sich beide gedreht und ich habe die Ärztin angeschaut, so, oh, das heißt, ich kann auch normal gebären. Und sie so, oh nee, jetzt haben wir schon alles vorbereitet. Oh, und oh nee, jetzt machen wir doch den Kaiserschnitt. Und ich so, nee. Wenn es irgendwie geht, dann will ich bitte gerne das spontan versuchen. Und dann haben wir uns aber darauf geeinigt, weil tatsächlich die Jungs sehr klein waren. Also sie waren da 2 Tage vor dem Termin, wo sie sie holen wollten, waren sie noch keine 2000 Gramm gemessen, also für Zwillinge und auch für die 38. Woche sehr klein. Und deswegen wollten die Ärzte gerne eine Einleitung dann wenigstens, dass wir das ein bisschen beobachten bei der Geburt. Mir wurde das so erklärt, dass wenn die sehr klein sind, dann kann es eben schon mal sein, dass das für die Kinder zu stressig ist während der Geburt und deswegen wollen sie einfach von der ersten Sekunde quasi dabei sein. Außerdem waren meine ersten 3 Geburten immer sehr schnell. Und ja, dann hatten die so ein bisschen gesagt, nicht, dass das dann jetzt plötzlich auf dem Weg ins Krankenhaus und wir sind nicht dabei und einem geht's nicht gut oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hatten die Ärzte dann also empfohlen, eine Einleitung zu machen. Und die haben wir dann auch an dem 8. Januar gemacht, weil da war ja eh schon der Slot im Krankenhaus.
War schon gebucht.
Also die haben ja auch in den letzten 4 Wochen, glaube ich, kaum noch was zugenommen. Also sie waren schon vor Weihnachten um 2000 gemessen worden. Und dann an diesem 6. Januar immer noch nicht bemerkenswert viel größer.
Ja, genau. Und man sagt ja immer, wenn alles in Ordnung ist und alles super ist, dann kann man das überlegen, ne, ob man länger wartet. Aber in dem Fall ist es ja tatsächlich, wenn das Gewicht dann stagniert, dann ist es ja auch eine gute Idee zu sagen, so vielleicht sind sie jetzt außerhalb dann doch irgendwann besser aufgehoben als drin.
Ehrlicherweise, ich glaube, wenn nicht diese Weihnachtsfeiertage dazwischen gewesen wären, hätten die wahrscheinlich noch früher holen wollen.
Das kann
aber
wohl
dann
sein.
Kam uns noch dieses Weihnachten-Silvester dazwischen und alle waren im Urlaub.
Ja. Ja, erzähl doch mal genau den Ablauf von diesem Tag. Also gerade die Zuhörerinnen vielleicht, die auch Zwillinge erwarten wollen, ist ja immer so ganz genau wissen, wie so ein Ablauf ist. Wie kommt man da hin? Bekommt man einen Zugang? Ja, also was wird vorbereitet?
Genau, erzähl also mal. Es war schon sehr seltsam, weil wie gesagt, die anderen 3 Kinder hatte ich ohne irgendwelche Einleitung oder sowas bekommen. Und ich wusste dann also am 7. Januar abends, morgen habe ich 2 Babys. Es war schon ganz komisch, wie dann fährt man morgens ins Krankenhaus. Ich habe in der Früh noch Tagebuch geschrieben. Das finde ich jetzt auch ganz toll, weil ich noch diesen Eintrag habe. Ich bekomme gleich meine Babys, also so, aber noch so total entspannt. Und dann bin ich ins Krankenhaus gekommen und habe erstmal wurde ich lange ans CTG gelegt. Erstmal, ich glaube, 40 Minuten wollten sie erstmal schauen. Und da war es dann tatsächlich schon so, dass der kleinere von den beiden, also einer war auch noch ein bisschen kleiner errechnet als der andere, dass bei dem die Herztöne runtergingen. Und da war das erste, und da war ja noch kein Einleitungsmittel oder irgendwas gegeben. Das war einfach 38. Woche, quasi ein normales CTG. Und da meinten die Hebammen schon, das sieht aber nicht so gut aus. Wir müssen den jetzt noch länger beobachten. Wenn der nicht fit ist, dann können wir keine vaginale Geburt empfehlen. Oh, und dann dachte ich schon wieder, oh nein, bitte nicht. Wir machen jetzt alle gut mit. Das muss jetzt irgendwie funktionieren. Und dann wurden wir, glaube ich, nochmal 40 Minuten. Also ich lag ewig an diesem CTG. Und um 11 Uhr wurde dann aber beschlossen, okay, die 2. Runde CTG war gut, vielleicht war er einfach nur noch müde gewesen oder irgendwas, alles in Ordnung, wir können die Einleitung starten. Dann habe ich eine Tablette bekommen und dann haben sie mir gesagt, das kann jetzt auch noch bis zu 2 Tage dauern.
Ja, ich wollte nämlich gerade schon sagen, als du so erzählt hast, dann gehe ich zur Einleitung und nachher habe ich meine Kinder. Das ist ja immer so die Vorstellung einer Einleitung, aber das ist ja nicht unbedingt immer die Realität. Also manchmal klappt es, aber in vielen, vielen Fällen dauert es ja eher so Stunden bis Tage.
Ja, das haben die mir bestimmt auch vorher gesagt. Das war mir irgendwie gar nicht mehr so klar. Ja. Das hatten die mir dann nochmal gesagt. Und ich so, ja.
Sowas will man dann auch nicht hören, ne?
Nee, und wie gesagt, meine anderen Geburten waren alle so schnell, dass ich habe gar nicht damit gerechnet, dass das jetzt lange dauern könnte. Ja, dann 11 Uhr war, glaube ich, diese Tablette. Und dann ging erstmal, also ist jetzt nicht viel passiert. Um 1 Uhr meinten die Ärzte dann, wir können jetzt mal Mittagessen gehen, wir sollen jetzt mal raus, ein bisschen rumlaufen und wir treffen uns um 16 Uhr wieder. Und ich saß noch nicht am Tisch, hatte gerade einmal in mein Brötchen gebissen, da machte es Knack und ich gucke meinen Mann an und sage, also ich habe das noch nie erlebt, aber ich glaube, meine Fruchtblase ist gerade geplatzt. Und er so, wieso müsste da jetzt nicht irgendwie Wasser laufen? Und ich so, keine Ahnung. Und werden wir noch so sprechen? Ging es los. Und ich mitten in dieser Cafeteria. Ja, dann sind wir schnell wieder zurück. Und ich glaube, wir waren noch vor 14 Uhr wieder dann im Kreissaal. Also nichts von wegen 16 Uhr. Ich habe dann wirklich nur noch, das erinnere ich noch, ich habe nur gesagt, ich will eine PDA, ich will eine PDA, ich will diesmal eine PDA, ich will eine PDA. Ich habe das jetzt dreimal gemacht, ohne, ich will jetzt das mal mit PDA gerne erleben. Und die Wehen kamen auch wirklich, also kaum war diese Fruchtblase geplatzt, konnte ich, wie ich das auch tatsächlich vorher schon mal gehört hatte, mit so einem Wehenmittel, dass das dann ein bisschen stärker ist. Ich hatte das Gefühl, es ist stärker als bei meinen anderen Geburten.
Das wird ganz oft so beschrieben, ne? Ich glaube, es sind so zwei Sachen. Einmal, dass es quasi gemacht ist, ja, dass der Körper es nicht von alleine macht. Dann hat man so ein Gefühl von, mir wurde da jetzt was angetan sozusagen. Also ich bekomme das von außen. Und das andere ist, dass es ja dann wirklich schneller so oft so von 0 auf 100 geht, ne? Und dass der Körper mit seinen Mitteln quasi gar nicht so schnell hinterherkommt, ne? Also so mit der Hormonfreisetzung und so weiter. Und man hat einfach nicht so die Zeit, sich so reinzufinden. Ja, genau. Und der Blasensprung macht ja eben auch, dass ganz viele von diesen Wehenhormonen freigesetzt werden, ne, die so in den Eihäuten quasi auch sind. Und dadurch ist es auch bei einem ganz spontanen Blasensprung, wie das ja, also war zwar durch die Einleitung gemacht, ne, aber es ist ja von alleine passiert, dass es dann deutlich stärker wird. Also da ist oft dann so eine kleine Schmerzstufe drin und man braucht eine Weile, um sich daran wieder zu gewöhnen.
Ja, zu meinem Glück kam der Anästhesist dann aber noch aus seiner Mittagspause und hat mir dann eine PDA gesetzt. Das hatte ich eben auch noch nie gemacht. Da hatte ich eigentlich auch echt ein bisschen Schiss vor. Und es war dann, als die saß, himmlisch, muss ich sagen.
Das ist wirklich wie so ein Zaubertrick, ne?
Wahnsinn.
Diese PDA ist dann abgeschaltet, ne? Mit den Wehen.
Also, das war dann wirklich, dann lagen wir noch zu zweit in diesem Kreissaal und mein Mann guckte dauernd auf das CTG und sagte, du hast gerade voll die Wehe. Und ich so, echt? Ich merke nichts. Das war schon beeindruckend. Also das Gerät spielte weiter und man spürt so ein ganz bisschen vielleicht, aber also nicht annähernd, was eine Wehe sonst kurz vor der Geburt so für Gefühle auslöst. Und dann ging es auch tatsächlich richtig schnell. Um kurz nach 4 sind die Zwillinge dann geboren.
Oh, wow.
Also das ging zacki zacki, wie bei den anderen auch.
Wow, okay. Und wie war das? Also wie viel Zeit verging zwischen den beiden Kindern und wurde abgenabelt oder konnten die Nabelschnüre auspulsieren? Wurden irgendwelche Hilfen eingesetzt? Also wurde irgendwas gemacht? Oder ist das wirklich ganz alles von alleine quasi passiert, wie bei den anderen Kindern?
Nee, es war ein bisschen dramatischer, sage ich mal. Also der erste, wir hatten auch noch keine Namen. Also Kind 1 ist ganz normal, sage ich jetzt mal. Also das fand ich mit der PDA ein bisschen schwieriger, weil irgendwann meinte die Hebamme so, jetzt müssten sie mal pressen und dann wusste ich gar nicht, wohin und
abstrakt,
was und wie.
Ne?
Dann hat man gar keinen, ich wusste gar nicht mehr, wie pressen geht. Also es klingt jetzt so komisch, aber ich hatte ja kein Gefühl.
Genau, durch die PDA spürt man das ja auch nicht. Ne? Also man weiß ja nicht, der Körper sagt einem ja nicht so, du musst jetzt pressen, sondern man muss es so künstlich machen. Das ist ja auch oft so ein bisschen die Schwierigkeit. Ganz kurz, in welcher Position warst du? Wahrscheinlich schon in gewisser Weise Rückenlage, oder?
Ja, ich saß relativ aufrecht bei Kind 1. Genau, ich wollte so ein bisschen sitzend, nicht so komplett liegend.
Ja.
Was die mir schon im Vorfeld gesagt hatten, war, dass Kind 2 bei bei einer vaginalen Zwillingsgeburt wird Kind 2 direkt, nachdem das erste Kind raus ist, wird ein CTG dran gesetzt.
Ja.
Und die versuchen zu gucken, wie geht's dem Kind? Ein Ultraschall,
genau.
Also es waren dann mehrere Leute auf mir drauf, die dann irgendwie an meinem Bauch nochmal nach dem zweiten Kind geguckt haben. Da hatten sie mich vorgewarnt, dass also diese schöne Zeit, wenn ein Kind geboren ist und dann hat man Zeit, das irgendwie anzugucken und so. Das ist bei einer Zwillingsgeburt leider nicht so. Die müssen dann ziemlich schnell gucken, wie geht's dem zweiten. Und erst wenn da irgendwie alles in Ordnung ist, dann wird mir das erste Kind quasi gegeben oder gebracht oder wie auch immer. Also da war ich drauf eingestellt.
Ja, genau, ne? Also das ist so, bei einer Zwillingsgeburt ist es quasi so, dass für das erste Kind ist es so, als wenn es eine Einlingsgeburt wäre. Aber für das zweite Kind ist es anders, ne? Weil quasi das erste Kind verlässt die Gebärmutter, dann gibt es auf einmal recht viel Platz. Dann muss man irgendwie gucken, was macht denn das zweite Kind? Ja, es könnte zum Beispiel sein, dass sich das plötzlich querlegt, weil es so viel Platz hat, ne? Und dann kann es so ja nicht geboren werden. Also man muss relativ schnell gucken, was macht das Kind. Und für das zweite Kind dauert die Geburt ja auch nochmal einen Ticken länger. Und deshalb ist man einfach immer sehr fokussiert, dass es dem zweiten Kind wirklich gut geht, weil das ist das, was eher Probleme kriegen könnte bei so einer Zwillingsgeburt. Mhm.
Genau, also insofern ist der erste total schön, für mich nicht ganz so schön tatsächlich durch die PDA. Also ich hatte zwar vorher weniger Schmerzen, aber das Geburtserlebnis an sich ist dann halt auch nicht ganz so schön, ehrlicherweise. Aber er war dann da, er hat geschrien, es war alles wunderbar. Und wie gesagt, mir sind dann mehrere, ich weiß schon gar nicht mehr, Ärzte, Schwestern, Hebammen, ich weiß es nicht mehr genau, sind dann an meinem Bauch gewesen und haben mich gebeten, mich umzudrehen, was dank der PDA auch total problemlos war. Ich konnte mich einfach umdrehen. Das war auch eine ganz andere Erfahrung.
Umdrehen auf die Knie, also in Vierfüßerstand oder wie umdrehen?
Nee, nein, ich glaube, ich lag bei der ersten Geburt, lag ich so ein bisschen seitlich auf der rechten Seite. Und jetzt hatten sie mich gebeten, dass ich mich ein bisschen nach links lege.
Ja.
Ich lag so halb aufrecht und das eine Bein lag bei der Hebamme auf den Schultern. Das weiß ich noch.
Okay.
Aufregende Position. Und dann habe ich aber nur noch gehört, ich habe keine Herztöne, sagten dann die Hebammen. Und dann sagte irgendjemand, mach den OP bereit für den Notkaiserschnitt.
Oh mein
und
Gott.
Ich so, nee Leute, auf gar keinen Fall. Und dann habe ich einfach gepresst. Also was auch immer ich pressen konnte, so viel man da mitbekommt. Aber ich habe einfach gedacht, das Kind kommt jetzt raus. Mhm. Ich will jetzt nicht noch auf diesem letzten Meter jetzt auch noch in Vollnarkose und dann Notkaiserschnitt, auf gar keinen Fall. Dann habe ich einfach gepresst und der war ja mini, muss man sagen. Der war ja keine 2000 Gramm. Entsprechend kam der dann auch schnell raus, 3 Minuten nach dem ersten.
Oh,
also
wow.
Das ging wirklich schnell.
Ratzfatz, ja.
Ratzfatz. Und war allerdings ohne Atmung, war total grau, hing ganz schlapp, ist mit beiden Plazenten rausgekommen.
Ah ja, okay.
Das habe ich noch gesehen, der hatte sie irgendwie beide im Schlepptau.
Mhm. Das
und
heißt,
dann haben,
die hatten sich schon gelöst, ne? Deshalb ging
genau,
es ihm schlecht. Okay.
Genau, deswegen muss, ich nehme an durch die Einleitung, aber das weiß ich alles nicht, wahrscheinlich alles ein bisschen zu viel auf einmal. Es ging ja wirklich alles sehr schnell, ich weiß es aber nicht. Das wurde einem dann auch im Nachhinein jetzt nicht noch erklärt oder erzählt.
Ja.
Das war jedenfalls ganz furchtbar. Da hatte ich ganz kurz diesen Gedanken, okay, ich gehe hier tatsächlich nur mit einem Kind raus.
Oh Gott, ja.
Also es war echt furchtbar.
Riesenschreck. Oh Gott.
Jedenfalls haben die dann, Entschuldigung, ich muss mal ganz kurz.
Alles gut, alles gut. Naja, du hast dich gerade voll in die Situation wieder reinversetzt, ne? Und jetzt kommt natürlich der Riesenschreck. Gerade nochmal von damals.
Ganz ist alles gut gegangen.
Ja, atmen mal tief durch, alles gut.
Ja. Genau, ich habe dann gesehen, dass die Ärzte eine Herzmassage gemacht haben, Abnabelung, also nichts mit auspulsieren oder so. Nein, das wurde ganz schnell zack, zack. Und dann sind die mit dem Kind auf den Flur gerannt. Und mein Mann hat angefangen zu fragen, was macht ihr mit dem Kind? Was ist hier passiert? Und ich war, glaube ich, in so einer totalen Schockstarre. Die Ärzte haben mir dann, Gott sei Dank, mein erstes Kind auf den Bauch gelegt und haben mich dann so ein bisschen abgelenkt und haben gesagt, das zweite wird versorgt, der ist jetzt auf der Neo und da sind die Ärzte und alles, was sie tun können und das ist jetzt genau das, was der braucht und hier ist dein erstes Kind. Und dann haben wir uns so ein bisschen ums Erste gekümmert und dann kam auch, ich habe kein Zeitgefühl gehabt, aber sehr schnell die Rückmeldung, er atmet, er ist jetzt an so einer Beatmung, es ist alles in Ordnung, er sieht gut aus, er ist sehr viel kleiner als sein Bruder.
Ja.
Und er atmet und es ist alles gut. Sie schicken dann auch ein Foto gleich mal runter von ihm und so. Also das war dann, ich war dann ein bisschen beruhigt, weil ich gedacht habe, gut, jetzt besser als auf dieser Neo-Station kann es ja nicht sein. Also eine bessere Verpflegung gibt es jetzt nicht.
Ja.
Gott sei Dank sind wir hier, wo es diese Möglichkeit gibt. Und das, ja, er atmet, das war für mich so das Wichtigste. Genau, und dann haben wir uns erstmal ein bisschen Zeit gehabt, uns um dieses erste Kind zu kümmern. Und ich habe ein bisschen versucht, meinen Mann abzulenken, der sehr aufgeregt war. Er hat gesagt, er soll jetzt mal Fotos machen und so. Und dann kamen die relativ schnell, wie gesagt, und haben so ein Foto von dem ersten Kind gebracht und haben eben gesagt, dass alles okay ist, dass er ein bisschen beobachtet wird. Aber dass es jetzt nicht so aussieht, als sei da irgendwie dramatisch was. Es war nur diese erste Atmung oder sowas, die war halt jetzt nicht sofort da.
Ja.
Aber es geht ihm gut.
Naja, genau. Und dieser Schreck auch, dass der mit den Plazenten direkt gleichzeitig kam, ne? Weil das ist ja nicht so das Normale. Normalerweise kommt das Kind und dann erst lösen sich irgendwann die Plazenten. Wenn die sich vorher lösen, dann stockt in dem Moment natürlich auch die Versorgung, ne? Das ist so ein bisschen das Problem. Und insofern hast du das ja total gut gemacht, dass du einfach gedrückt hast, weil schneller als in diesen 3 Minuten hätte ein Notkaiserschnitt auch nicht passieren können, ne? Also
ja. Also das habe ich einfach, ich habe nur gedacht, auf gar keinen Fall, genau. Mhm. Also jetzt alles, was ich noch tun kann, mache ich jetzt. Und aber insofern war ich dann doch, war ich froh, dass ich im Krankenhaus war. Auf jeden Fall war ich auch sehr froh darüber, dass wirklich von Anfang an alle da waren, weil wie wir das schon alle so prophezeit hatten, ist es sehr schnell gegangen.
Mhm.
Und ich wäre jetzt nicht gerne alleine gewesen mit dieser Zwillingsgeburt irgendwie oder nur noch auf dem Weg ins Krankenhaus oder wie auch immer.
Ja, das wäre nicht gut gewesen.
Nee.
Ja. Und dein zweites Kind, Nummer zwei, musste noch ein bisschen auf der Neo bleiben. Wie lange war das?
Ja, aber nur ganz kurz tatsächlich. Ah, ja. Er wurde uns schon am nächsten Tag dann gebracht. Also er war die erste Nacht dort. Ich habe ihn dann nach 8 Stunden, glaube ich, das erste Mal erst sehen können.
Ja.
Mein Mann ist aber zwischenzeitlich hoch und hat das Bonding mit auf dem nackten Oberkörper und so mit ihm machen können.
Ach, super. Mhm.
Da hatte er so ein paar Schläuche, aber er war schon von dieser großen, da hatte er so eine Riesenmaske auf dem Gesicht. Das war schon weg und es ging ihm gut. Der war halt einfach sehr, sehr klein.
Ja.
Und das war im Nachhinein so eine Sache, die Ärzte gesagt haben, hätten sie das gewusst, hätten sie mir diese natürliche Geburt nicht erlaubt, weil der war tatsächlich 500 Gramm, also der war knapp unter 2000 und der größere war 2400 Gramm.
Ja.
Und das ist dann für Zwillinge anscheinend ein zu großer Unterschied.
Mhm. Ja, das ist, ne, da gibt es so Regeln für, wann man sagt, man empfiehlt eine vaginale Geburt oder eben nicht. Und wenn man sagt, der Abstand zwischen den Kindern ist mehr als 500 Gramm oder ist 500 Gramm, dann empfiehlt man das eigentlich nicht so. Also, ja.
Mhm. Genau, die wurden eigentlich die ganze Zeit immer beide für um die 2000 Gramm eben eingeschätzt.
Ja.
Und dass der eine 2400 oder 2430 oder was er hatte, das hatten die eben im Vorfeld nicht so genau erkennen können. Und
ja, nein. Da sieht man wieder die Messungen, die sind nämlich sehr, sehr ungenau. Und zwar, je näher man an den Termin rückt, umso ungenauer wird es tatsächlich. Ne? Also je größer die Kinder sind, umso schwerer lässt sich das mit Genauigkeit sagen, wie schwer die sind. Also das sind wirklich, das passiert immer wieder in alle möglichen Richtungen, dass es da riesen Messfehler gibt. Ne? Also das ist verrückt. Aber da verlassen wir uns manchmal ein bisschen zu sehr auf die Technik auch.
Ja, ich bin ja froh, dass ich so gebären konnte.
Ja,
andererseits habe ich natürlich kurz danach habe ich auch gedacht, oh Gott, hätte ich doch einen Kaiserschnitt machen sollen, habe ich jetzt mein Kind hier irgendwie unnötig Risiken ausgesetzt. Man kann ja auch immer nicht mehr machen als das, was die Ärzte einem auch sagen, empfehlen. Man weiß ja, wenn man im Krankenhaus entbindet und irgendwas passieren würde, dann hätte man ja immer noch die Option eines Kaiserschnitts im Hintergrund. Also man hat ja dann eigentlich alle Möglichkeiten.
Genau, ne? Und man wird einfach gut überwacht. Also dafür macht man das ja auch, ne? Und auch nach der Geburt des ersten Kindes, dass man direkt guckt, wie geht's dem zweiten Kind, ne? Das, was wir gerade erklärt haben, das hat ja schon auch seine Berechtigung, wie man ja auch sieht. Und man muss ja auch sagen, dass die Kinder nicht ganz richtig gemessen waren, aber ja doch klein gemessen waren. Also man wusste schon, dass die sehr zart sind, ne? Also dass die Versorgung da schon vielleicht ein bisschen eingeschränkt war, ne? Also am Ende. Und deshalb wurde ja auch gesagt, dass eingeleitet werden soll. Und deshalb, dann ist es ja auch super wichtig, dass man es einfach gut überwacht, ne? Als wenn jetzt die Kinder ein bisschen properer schon gewesen wären, dann ist man da auch schon immer ein bisschen entspannter mit. Ja, aber es hat schon so seine Berechtigung, dass man gut guckt, ne? Also dass man wirklich gut guckt nach den Kindern bei der Geburt.
Ja, und ich war auch wirklich sehr froh und ich habe mich da gut aufgehoben gefühlt. Es waren ja, bei Zwillingen sind ja sehr viele Menschen im Raum. Das weiß ich auch nicht, ob das jedem so klar ist.
Da sind ja kannst du ja nochmal erzählen, genau.
Zwei Teams, zweimal Hebamme, zweimal Schwester, zweimal Ärzte. Bei uns kamen dann auch noch Kinderärzte dazu und ja.
Manchmal noch jemand von der Anästhesie steht im Hintergrund für alle Fälle, ja. Also das ist schon ein ordentlicher Auflauf in so einem Kreis.
Ja.
Dann.
Mhm.
Und du hast es wahrscheinlich auch relativ ausgeblendet, ne? Also das erzählen immer alle, dass man das gar nicht so mitkriegt. Man kriegt dann die Hebamme mit, die mit einem redet, ne?
Genau.
Oder den Arzt, die Ärztin, die noch dabei ist und den Partner vielleicht und dann ist Schluss. Den Rest, der ist irgendwo so Statisten im Hintergrund.
Ja, aber also zumindest bei meinen Geburten, bei allen Geburten, haben die sich auch immer alle sehr im Hintergrund gehalten. Also das ist ja auch nicht so, dass die einen dann ansprechen oder so vor deinem Auge rumtanzen, sondern die... Ich habe nur mit der Hebamme eigentlich gearbeitet und die war super. Mhm. Und ich habe nur eben, ja, ich habe dann eben Sachen gehört, die ich vielleicht, weiß ich nicht, die ich, doch, ich hätte sie schon hören sollen. Aber das war ja auch gut so. Es war ja auch genau richtig. Ich habe dann einfach gesagt, okay, dann jetzt versuchen wir es. Jetzt sofort.
Ja.
Ich bin froh, dass ich in diesem Setting geboren habe und dass ich die Möglichkeit hatte, spontan zu gebären. Nennt man das eigentlich spontan, wenn es mit Einleitung ist?
Ja, trotzdem tatsächlich.
Trotzdem, okay.
Ja. Das ist witzig, ne? Darüber wird ganz oft gesprochen. Spontan, darunter stellt man sich auch immer sehr schnell vor, was bei dir ja passte. Aber bei so einer sehr langen Geburt hört sich spontan auch immer so ein bisschen witzig an. Aber ja, es heißt trotzdem so.
Genau, und ich durfte ihn dann eben auch stillen. Ich bin dann abends die sind um 16 Uhr geboren und ich bin dann irgendwann zu dem ersten Mal nach oben, als ich nach oben kommen durfte, habe ich ihn gleich angelegt und es hat auch gleich funktioniert. Das fand ich auch total faszinierend. So ein Mini-Mini-Kind.
Ja, ich wollte gerade sagen, obwohl der noch so klein und zart war, hat er richtig gut, konnte er trinken. Ja,
ja,
toll.
Konnte er trinken und das war echt toll. Dadurch, dass er aber eben auf dieser Neostation war, hat er auch immer zwischendrin, er hat immer einmal Milch von denen bekommen und dann einmal sollte ich zum Stillen kommen, weil ich war ja auch noch unten mit dem anderen Kind. Also da haben die dann immer einmal zugefüttert und einmal bin ich zum Stillen gekommen. Und so hatten wir dann diesen 8-Stunden-Rhythmus, dass ich alle 8 Stunden, nee, ich glaube es waren 6 Stunden, alle 6 Stunden runter bin in die Neo und in der Zwischenzeit nur mit dem einen Kind dann eben. So als hätte ich nur ein Kind, es war ein bisschen komisch, auf dieser Wöchnerin-Station war. Und am nächsten Tag haben sie mir ihn dann aber nachmittags schon gebracht.
Ja, super. Und dann hattest du beide. Und hattet ihr ein Familienzimmer oder warst du alleine? Nein. Okay.
Es war ja Corona.
Ach ja, stimmt. Ja, ach Gott.
Und wir hatten uns natürlich für ein Familienzimmer angemeldet. Und ich hätte auch ehrlicherweise gedacht, so für Zwillinge ist das vielleicht auch ganz praktisch. Aber nein, das haben wir leider nicht bekommen. Mhm. Und mein Mann durfte 1 Stunde pro Tag kommen. Also ich war da ganz alleine.
Oh, das ist ja heftig, ne?
Und deswegen habe ich dann auch am Tag darauf gesagt, so Leute, das war jetzt schön hier und wir gehen jetzt nach Hause.
Okay, also bis am zweiten Tag?
Ich bin noch vor der U2 bin ich dann tatsächlich gegangen, weil ich fand das sehr, sehr anstrengend. Ich habe kein Auge zugedrückt, ich hatte keine Hilfe. Und wie wir dann auch noch rausgefunden haben, ich hatte mich ein bisschen gewundert, weil immer wenn ich nach einer Schwester geklingelt habe, passierte nichts. Es kam irgendwie erst 3 Stunden später jemand. An diesem 8. Januar wurden in diesem Krankenhaus 20 Kinder geboren.
Oh
und die
Gott.
Waren, ja, und die waren einfach völlig überarbeitet.
Ja.
Und entsprechend, ja, war da wenig, sage ich mal, Betreuung. Ja. Ich saß da wirklich eigentlich alleine in diesem Zimmer. Also es kam dann noch ich hatte dann noch eine Bettnachbarin. Und das war dann aber auch nervig, weil dann musste man mit Maske im Zimmer sitzen, den ganzen Tag.
Ja.
Also ich wollte da einfach nur weg. Und dann haben wir uns selbst entlassen, noch vor der U2, weil den beiden ging es jetzt gut. Wir haben gut getrunken, alles war gut, mir ging es gut. Also auch wirklich, muss ich sagen, dank dieser PDA, ich war noch nie so mobil nach einer Geburt. Ich musste auch genäht werden, so das habe ich ja alles gar nicht mitbekommen. Und
ja, PDAs können auch manchmal ganz toll sein.
ich muss sagen, ehrlicherweise habe ich die nur oder fast nur haben wollen für die Nachgeburt. Ich fand das bei den anderen Geburten die Geburt an sich und die Wehen, die fand ich machbar, weil man arbeitet ja auf ein Ziel hin. Und man weiß ja, mit jeder Wehe wird es eine weniger. Und am Ende hat man das Kind. Aber dann diese Nachgeburt und das Nähen und das fand ich immer ganz fürchterlich. Man hatte diesmal gesagt, ich möchte nach der Geburt gerne einfach meine Ruhe haben. So.
Ja, ja. Aber es war eben auch eine sehr schnelle Geburt, ne? Also bei diesen schnellen Geburten ist es eben auch toll, wenn es eine Geburt ist, die sich dann sehr zieht, dann ist es manchmal mit einer PDA schwierig, weil die ja auch dann so die Wehen etwas dämpft und dann muss man Wehenmittel kriegen und so. Also es kann manchmal auch sehr verzögernd wirken, aber in deinem Fall war es ja genau richtig. Cool. Und dann seid ihr nach Hause gekommen. Was haben denn die Geschwister gesagt?
Ja, das war natürlich ganz aufregend. Wir kamen dann Sonntagabend um 8 oder sowas, sind wir, glaube ich, losgefahren. Mit diesen 2 Babys, in den 2 Babysitzen, total abgefahren.
Ist nochmal was anderes, ne? Ja.
Wahnsinn. Mhm. Ja, also die ganze Logistik mit Zwillingen in diesen ersten Jahren, da braucht man eigentlich wirklich zwei Personen. Das ist zwei Erwachsene. Das ist wirklich viel. Ja, und die drei Großen waren da ja 7, 10 und 12 Jahre alt, also schon relativ groß. Und die haben sich natürlich total gefreut. Und dann kamen wir hier zu Hause an und dann wurden erstmal diese Babys gehuschelt. Und uns war dann auch dieses ganze Corona-Kram war uns dann auch egal irgendwie, weil das war ja im Krankenhaus halt alles so steril. Und die Kinder waren schon einmal zum Besuchen gekommen, aber auch mit Maske und so. Das ist ja nicht das Gleiche. Mhm. Und dann haben wir uns hier alle abgebusselt und gedrückt und jeder durfte mal halten. Und ja, das war ganz toll.
Toll.
Richtig schön.
Das ist ja auch ein Vorteil, ne? Wenn dann schon so viele da sind, dann gibt es ja auch mehr Hände zum Helfen.
Ja, genau. Ja.
Und wenn die auch schon so groß
war,
sind.
Ja, genau. Meine Mutter war dann auch ein paar Wochen hier in der ersten Zeit. Und die hat sich halt hauptsächlich dann um die großen Kinder ein bisschen gekümmert. Wir hatten ja dann auch noch Homeschooling hier.
Ach Gott, ja. Na klar, volles Programm.
Volles Programm, genau. Ja, nee, also wir haben uns dann eingeigelt und ich bin tatsächlich zum ersten Mal sehr lange einfach im Bett gewesen, bin gar nicht hier nach unten gekommen, war einfach in meinem Schlafzimmer, wurde dann bedient, dann wurde mir Essen gebracht und ja, auch durch Corona kamen ja keine Besuche. Das war ganz schön.
Ja, das war ein Vorteil tatsächlich. Das habe ich auch so empfunden in der Zeit. Die Hausbesuche, die Wochenbettbesuche waren so entspannt wie noch nie.
Ja. Genau, nur meine Hebamme kam eben am Anfang, ich glaube täglich. Und aber auch dann, also die Jungs hatten dann Namen bis dahin endlich.
Sehr gut.
Am Tag 2 konnten wir uns endlich einigen. Die waren halt sehr, sehr klein beide. Die haben ja dann auch beide nochmal abgenommen. Also der kleinere war dann 1800 Gramm. Das fand ich dann schon auch wirklich sehr wenig Mensch so in der Hand zum Versorgen. Ganz anders, als wenn man so ein speckiges, normal gewichtiges Kind irgendwie...
Mit 3,5 oder so hatte.
Ja, genau. Also und deswegen kam die Hebamme tagtäglich auch am Anfang. Und also das war schon die ersten Tage, Woche mit so Zwillingen ist.
Ja.
Sehr kräftezehrend.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Ich habe insgesamt dann 6 Monate, glaube ich, habe ich gestillt. Und dann hatten wir aber irgendwann, haben wir es dann so ausschleifen lassen.
Ja.
Mit dann noch Flasche. Das ist bei Zwillingen sehr viel.
Ja, ja,
genau.
Absolut.
Ja, ja, aber es war eine schöne Zeit, rückblickend. Mhm. Eine schöne, kuschelige Zeit. Vielleicht auch tatsächlich ein bisschen wegen Corona und weil hier halt auch alle zu Hause waren. Also es war wie so ein riesen Familienurlaub. Mhm. Viel Homeschooling ist ehrlicherweise nicht passiert. Die Kinder haben dafür andere Skills gelernt und hier viel mitgeholfen. Und genau, das war sehr gemütlich.
Toll. Haben einiges über Babypflege gelernt.
Genau.
Hast du noch einen heißen Tipp so für die erste Zeit an andere Zwillingseltern?
Also ausstattungstechnisch habe ich tatsächlich einen heißen Tipp, das wurde mir auch empfohlen, das ist so eine Doppelfederwiege. Im Prinzip sind es 2 so Tücher, die werden oben eingehängt in einen Haken und der hat einen Motor und der wiegt, also der geht so langsam von oben nach unten. Und das war für mich vor allem beim Stillen, weil Tandemstillen hat bei mir nicht wirklich funktioniert. Es hätte schon funktioniert, aber ich fand es logistisch schwierig. Mein Mann war sofort wieder in der Arbeit und ich fand das schwierig. 2 Kinder gleichzeitig, das fand ich sehr wackelig. Also ich hatte dann immer Angst, einer fällt mir jetzt runter. Also ich habe Tandemstillen mal kurz versucht, aber es hat nicht so funktioniert. Und ich habe dann immer einen in diese Federwiege gelegt und der war total happy. Also sobald die in dieser Federwiege lagen, waren die happy und haben, wenn sie wach waren, nur geguckt und gegluckst und waren glücklich und sonst haben sie geschlafen. Und dann konnte ich da immer einen stillen und einen wiegen und das war ganz praktisch. Also das war... würde ich jedem empfehlen. Die kann man auch leihen. Die sind nämlich leider sehr, sehr teuer. Das war für uns Gold wert. Mhm. Und ansonsten würde ich einfach sagen, so viel Hilfe annehmen, wie es irgendwie geht. Auch wenn man schon Kinder hat und denkt, oh, ich weiß, was da auf mich zukommt. Ich schaffe das schon. Einfach sehr, sehr viel, sehr offen sein für Hilfe. Genau, also eine Sache, die ich auch noch empfehlen kann, die ich gerne in Anspruch genommen hätte, was dann leider wegen Corona nicht ging, das ist Welcome, das ist eine Webseite oder eine Plattform, da kann man sich einfach melden und dann kommen Menschen ehrenamtlich, die eben junge Familien im Wochenbett unterstützen. Und das finde ich ist einfach eine total schöne Sache. Da muss man nichts für bezahlen, da muss man nicht ein Riesenbudget haben, man muss jetzt auch nicht ewig vorplanen oder sagen, okay, ich brauche dich jetzt für so und so viele Wochen, sondern es ist total easy eigentlich. In meinem Fall leider nicht so easy, wegen Corona ging das alles nicht. Das war noch vor den ganzen Impfungen. Das heißt, da waren die sämtlichen Stellen sehr, ja, einfach sehr vorsichtig. Und solche Angebote gab es dann eben damals nicht. Ich kann mir vorstellen, dass das eine tolle Sache ist, wenn man eben in dieser ersten Zeit ein bisschen Unterstützung braucht.
Total. Und nicht alle haben ja Eltern, die einen unterstützen können, weil sie vielleicht selber noch arbeiten oder ne, also einfach nicht die Zeit haben. Und dann ist das total toll, wenn man sowas in Anspruch nehmen kann.
Genau. Und dann hatte ich mir noch gewünscht von Freunden, Freundinnen, dass sie mir nicht jetzt noch Strampler oder irgendwie sowas schenken, sondern mich einfach bekochen.
Super.
Und das war toll. Und dann kamen hier immer wieder irgendwelche Freunde vorbei und haben einfach nur geklingelt und irgendwelche Speisen vor die Tür gestellt.
Ach, großartig.
Und das war toll. Und es war ja auch dadurch, durch Corona ja gar nicht die Erwartung, dass man jetzt irgendwen reinlassen muss und jetzt groß irgendwie bedienen oder Baby angucken oder wie auch immer. Das fand ich echt toll. Dann war immer irgendwas Leckeres vor der Tür. Es wurde geklingelt. Wir wussten, juhu, da kommt wieder was Schönes.
Super. Ja, toll. Mensch, eine coole, bisschen dramatische, aber echt tolle Geschichte. Ja, vielen lieben Dank. Magst du noch irgendwas, ist noch irgendwas dir ganz wichtig, was du noch zufügen möchtest?
Oh, ich weiß gar nicht. Es war jetzt tatsächlich aufregend, nochmal darüber zu sprechen. Hatte ich gar nicht gedacht, dass das dann noch, ist ja schon fast 4 Jahre her, aber ist dann doch immer wieder aufregend, tatsächlich.
Ja, ja klar. Hanna, ich frage meine Gäste ja immer nach einem Mitbringsel. Also es kann ja alles sein, ein Lifehack, eine Playlist, ein Buch, ein Tool, eine Veranstaltung. Hast du uns was mitgebracht? Also ich glaube, du hast ja was Tolles Eigenes, was
ich
du...
Also tatsächlich ist es seit der Schwangerschaft mit den Zwillingen noch viel schlimmer mit meinem Gehirn geworden. Ich habe quasi keine lange Erinnerung mehr an Dinge. Ich war auch vorher schon leidenschaftliche Tagebuchschreibende und ich habe leider erst nach meiner letzten Schwangerschaft diese schönen Bücher entwickelt. Das ist einmal das Schwangerschaftstagebuch und das Babytagebuch für Familien. Die gibt es in meinem Verlag Maui Kids zu kaufen und die sind eben so gestaltet, dass man die ganze Schwangerschaft über und dann aber auch die Geburt und in der Zeit danach seine Gedanken, seine Gefühle aufschreiben kann, ohne so eingeengt nur solche Sätze ausfüllen zu müssen. Das ist ganz oft in anderen Schwangerschafts- oder Babytagebüchern so, dass das eigentlich nur so ein Lückentext ist, wo man noch so ein paar Sachen eintragen kann. Diese Bücher haben sehr viel Platz für wirklich Tagebuchschreiben, sind wertschätzend formuliert und was ich total cool finde, weil ich selber so ein Fan davon bin, von Babybauchfotos und von dann auch Babyfotos jeden Monat gibt es hinten drin so ein Leporello, was man ausklappen kann und da kann man die Fotos nebeneinander hinkleben. Und dann sieht man noch viel cooler, wie der Bauch wächst und wie das Baby wächst. Genau, also es ist so eine Mischung aus Tagebuch und Fotoalbum, was man gestalten kann. Mir hat es jetzt für dieses Interview tatsächlich auch wieder geholfen, weil ich viele Dinge nicht mehr wusste. Ich habe das nachgelesen und habe zu meinem Mann gesagt, ach, wusstest du noch, wie der Arzt hieß? Das steht dann da zum Beispiel drin. Also das ist schon ganz eine tolle Erinnerung. Man vergisst einfach leider sehr viele Sachen. Und wenn man dann ein paar Minuten pro Tag Zeit hat oder einmal die Woche oder so, ist das eine richtig, richtig schöne Erinnerung, die man bestimmt auch in 20 Jahren nochmal gerne rausholt und anschaut.
Ja, total toll. Also mir fällt es auch immer auf, dass wenn man über Geburten spricht, also dass es wirklich sinnvoll ist, das zeitnah einmal aufzuschreiben, ja, vielleicht auch gemeinsam mit dem Partner, der Partnerin, sich mal hinzusetzen und aufzuschreiben oder jeder schreibt aus seiner Perspektive oder so, weil viele Dinge, wie du sagst, ne, ganz schnell verblassen und plötzlich weg sind. Also mir geht es oft so, wenn ich dann mit Frauen den Geburtsbericht nochmal anfordere, ne, und wir lesen es zusammen durch, vielleicht in Vorbereitung auf eine nächste Geburt oder so, dass dann die Frauen oft sagen, ach ja krass, das wusste ich gar nicht mehr. Ja stimmt, das ist ja noch passiert. Ne? Und ganz viele Details, die fallen einfach sonst weg. Und das ist tatsächlich ja ganz schade. Ne? Und eigentlich echt schön, wenn man das später nochmal so in Ausführlichkeit lesen kann. Oder den Kindern irgendwann vorlesen kann oder so. Ne?
Eben, also auch total schönes Zeitdokument, finde ich. Jetzt in unserem Fall eben auch solche Sachen wie, dass da Corona waren und all diese Bestimmungen. Ich wusste das alles gar nicht mehr. Ich hatte das Gott sei Dank schon wieder vergessen.
Ja.
Auch das habe ich jetzt da nochmal nachgelesen, was das eigentlich für eine krasse Zeit war.
Ja.
Und also für mich sind eben diese Tagebücher wirklich Zeitdokumente und auch so ein bisschen Frauengeschichte, weil man schreibt da so persönlich und so individuell und emotional ja auch.
Ja.
Noch ein kleiner Tipp oder Hack, wenn man nicht so gerne schreibt, man kann das auch als Audio Aufnahme sich einfach so aufsprechen. Das geht auch schneller vielleicht. Und wenn man mag, kann man es dann ja irgendwann übertragen in ein Buch. Das finde ich, also als Buch finde ich es persönlich schöner, weil man es immer wieder in der Hand hat und haptisch hat und durchblättern kann. Mhm. Aber ich weiß auch, dass viele eben sagen, oh Gott, wie soll ich denn jetzt noch Zeit finden, was aufzuschreiben? Dann in diesen ersten wilden Wochen kann man ja einfach sich ein paar Sprachmemos aufsprechen. Irgendwann wird es dann ja auch wieder ein bisschen ruhiger und dann hat man vielleicht die Zeit und Muße, es in ein Buch zu übertragen.
Ja, ganz toll. Sehr schön. Also wir persönlich haben ja auch die Tradition, unseren Kindern immer an ihren Geburtstagen morgens nochmal die Geburt zu erzählen.
Ah, das ist bei uns auch so.
Ja?
Ja, wie lustig.
Und da kann man ja auch toll dann diese Bücher zur Hilfe nehmen, ne? Oder sich die gemeinsam nochmal angucken, morgens im Bett oder so.
Das macht meine Mutter immer noch. Jetzt bin ich schon über 40, aber an meinem Geburtstag ruft sie mich immer an und sagt, ich muss dir das jetzt nochmal erzählen.
Wie nett.
Super. Ja, ganz süß.
Richtig schön. Ach, toll.
Ja.
Ja, sehr schön, Hanna. Vielen Dank, dass du uns diese Geschichte mitgebracht hast.
Ja, vielen Dank, dass ich das erzählen durfte. Es war jetzt ganz emotional und schön für mich.
Ja, sehr gerne. Den Link zu Maui Kids packe ich euch natürlich in die Shownotes. Und ich möchte noch kurz, weil es ja heute um eine Zwillingsgeburt ging, nochmal darauf hinweisen, dass ich ja spezielle Geburtsvorbereitungskurse für Zwillinge im Angebot habe. Gemeinsam mit meiner lieben Freundin und der Zwillingsmutter Inga habe ich einen Geburtsvorbereitungskurs für Zwillinge auf die Beine gestellt, den ihr online besuchen könnt. Und dort bekommt ihr so ein dickes Paket an Informationen rund um Zwillingsgeburt, Wochenbett mit Zwillingen, Stillen bzw. Ernährung von Zwillingen, Mobilität, Synchronisieren oder auch nicht, Schlafen und so weiter. Und es gibt zum Kurs circa alle 2 Wochen so eine Live-Session mit Inga und mir. Da könnt ihr uns dann löchern und euch auch mit anderen Zwillingseltern austauschen. Das finde ich persönlich wahnsinnig hilfreich.
Das klingt toll.
Ja.
Warum wusste ich das nicht, als ich meine Zwillinge bekommen habe?
Ist tatsächlich erst in der Corona-Zeit dann entstanden, ganz am Anfang. Aber ja.
Aber das klingt wirklich toll, weil man ist wirklich sehr, sehr isoliert am Anfang, weil also auch wenn man schon mal ein Kind hatte und dachte, ja, Wochenbett, das ist mit 2 auch einfach logistisch ganz anders und dann so die Möglichkeit irgendwie online sich mit anderen zu treffen, das klingt toll.
Ja, absolut. Und es ist tatsächlich auch toll, weil es kommen ja dann Frauen rein, die noch schwanger sind, aber es kommen auch Frauen rein, die ihre Kinder schon haben. Ja, manchmal sehen wir die dann auch in Action sozusagen, ne? Dann stillt gerade eine oder erzählt, wie es funktioniert mit Ernährung oder mit diesem und jenem oder welche Herausforderungen gerade da sind und dann lernt man auch so voneinander und oder sie kann sich was abgucken und also das ist immer total schön für alle Beteiligten, inklusive Inga und mir. Wir lernen auch jedes Mal nochmal was Neues. Den Link zu den Geburtsvorbereitungskursen für Zwillinge packe ich euch natürlich auch in die Shownotes. Mensch, vielen Dank. Und das war der Geburtskanal. Und damit verabschieden wir uns von euch und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Hanna.
Tschüss.